Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
Das ist halt der große Benefit auch von den Rezyklaten im Vergleich mit der Neuware, dass ich da einfach wahnsinnig CO2-Emissionen einspare. Und das ist auch eine wichtige Information, die wir den Nutzern eben dann mitgeben können.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, heute geht's um Daten, Rezyklat und Schwämme. Da haben wir uns wieder interessante Themen ausgedacht. Was hat's damit auf sich?
Also das Rezept ist wie immer gewöhnungsbedürftig, aber wir schmecken trotzdem rein. Also Matthias, heute dürfen wir tatsächlich gleich ein paar Fäden aus alten Folgen wieder aufnehmen. Zum einen haben wir eine Firma zu Gast, die schon mal zu Gast war, nämlich Surplus, aber das sagst du gleich mehr. War, glaube ich, die Folge 17.
Richtig, lang ist es her.
Okay, aber du erinnerst dich, wie wenn es gestern wäre.
Absolut.
Und zum anderen haben wir heute mal wieder eine Folge, wo wir in ein spannendes Projekt reinblicken, bei dem wir als SKZ auch beteiligt sind.
Richtig. Wie immer, wie in allen Folgen, letztes Jahr, wie im neuen Jahr, sind natürlich unsere Gäste viel tiefer im Thema drin. Und wir haben uns eingeladen, zum einen Max Meister. Er ist Founders Associate bei Surplus. Hallo Max, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hi, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Gut dabei zu sein.
Und wir haben Jan Werner bei uns im Podcast. Er ist Gruppenleiter nachhaltige und zirkuläre Projekte am SKZ. Hallo Jan, schön auch dich bei uns im Podcast zu haben.
Hallo, freut mich.
Wie immer starten wir erstmal rein und lassen unsere Gäste sich erstmal kurz selbst vorstellen. In diesem Fall, Max, bei dir geht's los. Wer bist du? Wie hat sich zu Surplus verschlagen? Was genau ist deine Aufgabe?
Ja, gerne. Genau. Mein Name ist Max Meister, wie schon gesagt, und ich bin Founders Associate. Das bedeutet, ich bin so, mein Chef sagt immer die rechte und die linke Hand von ihm, also von dem Gründer direkt, und übernehme da vielfältigste Aufgaben, aber eben auch unsere Mitarbeit bei Forschungsprojekten und eben auch mit dem SKZ zusammen dann. Wie hat es mich zu Surplus verschlagen? Ist eigentlich eine längere Geschichte, aber ich glaube, wir haben Zeit, ne? Also
dafür ja.
Sehr gut. Ich habe ursprünglich Maschinenbau studiert, Maschinenbauproduktionstechnik mit Vertiefung auch Richtung Chemie und Verfahrenstechnik. Habe dann eine Weile in der Automobilindustrie gearbeitet, verschiedenste Unternehmen, Daimler ist so das bekannteste dabei. Habe dann einen kleinen Abstecher über die Musicalbühne mit viel Show und Tanz und Gesang gemacht, weil das immer schon mein Traum war. Und habe dann gedacht, ja, okay, gut jetzt, reicht mit der Bühne, reicht mit dem Rampenlicht. Ich will hier wieder was Sinnvolles tun und was auch Nachhaltiges. Also nicht, dass Bühne nicht sinnvoll ist, aber ihr wisst, was ich meine. Und habe mich dann umgeschaut und dann in ganz meiner näheren Umgebung in Hamburg, wo ich wohne, Surplus gefunden tatsächlich und gesehen, was für tolle Projekte, was für tolle Vision dahinter steckt und gedacht, ja, das ist doch was und habe mich beworben, hat geklappt.
Sehr, sehr cool. Und daher kommt ja auch unsere Verbindung. Also ich mit meiner Radio-Vergangenheit, du mit deiner Bühnen-Vergangenheit. Und ja, ich kann es bestätigen. Es ist nicht unsinnvoll, es ist sehr sinnvoll, aber es zieht einen oft dann erstaunlicherweise wieder zurück, so ein bisschen back to the roots in die Industrie rein. Erstaunlicherweise, genau. Wobei man ja eigentlich eher dem anderen Medium mehr das Interesse zuordnen würde. Und die Spannung.
Ja, an sich schon, genau. Und ich war jetzt auch gestern im Theater und habe mir noch ein paar Sachen angeschaut und es macht immer Spaß und ich denke mir auch immer, ja, ab und zu mal so ein, zwei Vorführungen wär schon cool. Aber trotzdem bin ich sehr froh mit dem Job, den ich jetzt habe und einfach die, ja, ich sag mal, man hat das Gefühl, man macht was zum Anfassen und man macht was, dass das auch bleibt mehr. Und da sehe ich mich jetzt einfach mehr. Das ist der Punkt.
Jan, wie ist es bei dir? Du bist der Nächste in der Runde. Wie hat es dich ans SKZ verschlagen? Wie hat es dich jetzt in die Funktion Gruppenleiter nachhaltige und zirkuläre Projekte verschlagen?
Ja, kann ich gerne ein paar Worte zu sagen. Also mein Name ist Jan Werner. Ich habe in Würzburg, wo das SKZ ja auch ansässig ist, Physik studiert, habe da auch promoviert und wollte dann aber auch was Sinnvolles machen. Da hat es mich dann tatsächlich parallel zur Promotion schon ans SKZ verschlagen als wissenschaftliche Hilfskraft. Und Ja, dann konnte ich da bleiben und bin da jetzt seit 9 Jahren. Macht mir Spaß. Die Aufgaben sind gewachsen. Ich habe viel Ökobilanzen gemacht und eben auch einige Projekte im Bereich Recycling, Kreislaufwirtschaft. Und dadurch, dass das ganze Geschäftsfeld jetzt so gut gewachsen ist, gibt es da jetzt eben diese neue Gruppe, die ich leiten darf.
Sehr spannend. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir mal von euch zu dem gemeinsamen Projekt. Der Name, den werfen wir jetzt gleich mal ein, ist Cyclops. Was ist das genau? Was steckt dahinter? Und habt ihr ein Ergebnis? Und was war das?
Ja, Cyclops steht für Circularity Optimization for Plastics. Also wenn man sich die Buchstaben da richtig raussucht, kommt eben Cyclops raus. Und da geht es darum, die Kreislaufführung von Kunststoffen zu verbessern. Und unsere Idee war, dass wir dafür digitale Tools bereitstellen, die Unternehmen, die Rezyklate einsetzen wollen oder die Abfälle zu Rezyklaten verarbeiten wollen, dass wir die eben unterstützen in dem Prozess. Das war so ganz grob die Idee und im Ergebnis haben wir jetzt eben diese Tools, die verschiedene Bewertungen durchführen können von Abfällen oder von Rezyklaten, sodass man sich eine Orientierung machen kann. Wie steht es denn um die CO2-Bilanz von dem Rezyklat? Oder wie steht es denn um den Preis? Welche Preise kann ich erzielen, wenn ich meinen Abfall verkaufen will oder wenn ich ein Rezyklat habe? Solche Dinge können wir anbieten und haben die eben auf einer Website frei zur Verfügung, sodass jeder, der Interesse hat, es nutzen kann und sich das anschauen kann.
Packen wir natürlich in die Shownotes. Also, da merkt man jetzt schon, so sinnvoll wie es ist, Matthias, Physik und Theater werden dann noch geschlagen von dem großen Thema, das uns alle betrifft, nämlich die Kreislaufführung der Kunststoffe.
Richtig. Max, du wolltest es gerade auch bestätigen.
Ja, genau, so kann man es schön zusammenfassen. Ja, das stimmt.
Gehen wir auf das Projekt nochmal ein. Das heißt also, ich kann, könnte sagen, benutzerfreundlich zwei verschiedene Kunststoffquellen miteinander vergleichen. Gebe ich das so richtig wieder?
Im Endeffekt ja, also man kann in diesem Tool, im Cyclops-Tool, das dabei entstanden ist, relativ schnell sich eine Übersicht verschaffen, welche ökonomische, ökologische Bewertung habe ich denn für das Material, das ich mir hier anschaue, mit dem ich handeln möchte, entweder und das dann natürlich auch vergleichen zwischen verschiedenen Materialien. Genau. Richtig, um einmal eine Entscheidungsgrundlage zu haben. Und ich glaube, das war auch im Projekt der, also korrigiere mich Jan, ein wichtiger Punkt, dass wir das schnell ermöglichen. Also, dass man da nicht eine halbe Doktorarbeit ausfüllen muss, sondern durch relativ wenige Klicks zum Ergebnis kommt. Und man kann dann relativ schnell eine Entscheidungsgrundlage schaffen, ob man jetzt das eine oder das andere bevorzugen würde oder welche Auswirkungen das jeweils hat, welche Preise man dann im Vergleich hat und so weiter und so fort. Genau.
Also letzten Endes eine benutzerfreundliche Materialdatenbank mit ökologischen Daten.
Ja, kann man so sagen, genau. Also die Datenbasis, die Grundlage dazu sind auch großenteils zu den Maschinen zum Beispiel vom Wuppertal-Institut gekommen, wo man dann eben über verschiedene die Bearbeitungsstufen, die im Prozess drin sind, sich dann anschauen kann, okay, wenn ich die und die und die Maschine, den und den Bearbeitungsprozess dazu nutze, den Strommix dazu und so weiter und so fort, welche Auswirkungen hat das dann auf mein endgültiges Produkt? Auf der anderen Seite kann man sich dann eben auch anschauen, welche Preise sind im Vergleich für vergleichbare Materialien denn so im Markt verfügbar und genau, auf den beiden Dimensionen kann man sich dann die Produkte vergleichen.
Alex, man könnte also auch sagen, im Immobilienmarkt heißt es Lage, Lage, Lage und hier heißt es Daten, Daten, Daten.
Richtig. Aber ich finde den Detaillierungsgrad schon gut. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich jetzt Rezyklat A und B-Vergleich beispielsweise oder Material A mit einem Rezyklat, sondern es gehen wirklich auch der Compounder ein, an dem das kompoundiert wurde und ob quasi da Photovoltaikstrom mit reinfließt, richtig?
Genau, das ist alles abgebildet, ob das jetzt gewaschen wird, das Material, ob das getrocknet wird, mit welcher Maschine das klein gemacht wird, wie das dann wiederum granuliert wird. Das kann man alles abbilden und das fließt dann alles ein. Und das kann man sich dann anschauen, was bedeutet das jetzt aus ökologischer Sicht?
Und man kann das auch noch vergleichen mit einem neuen Kunststoff. Das ist halt der große Benefit auch von den Rezyklaten im Vergleich mit der Neuware, dass ich da einfach wahnsinnig CO2-Emissionen einspare. Und das ist auch eine wichtige Information, die wir den Nutzern eben dann mitgeben können.
Max, da möchte ich gerne gerade nochmal nachhaken, denn du hattest gerade eben schon erwähnt, Daten kamen zum Beispiel vom Wuppertal-Institut. Woher kamen denn noch die Daten? Also das ist ja nichts, was man sich jetzt einfach mal easy aus dem Internet irgendwie ziehen kann und in eine App beispielsweise oder in ein Programm mit rein holen kann. Woher kommen die Daten noch?
Genau. Wir hatten verschiedene Datenbasen, die wir zugegriffen haben, aber vor allem auch, was die Preisseite angeht, dazu kann ich am besten was sagen, weil wir ja eine Beschaffungsplattform für Recycling-Kunststoffe sind und dementsprechend, ich sag mal, eine Übersicht über verschiedene Marktpreise haben und was angeboten wird an Material generell, konnten wir dann natürlich auch Daten beisteuern, anonymisiert am Ende natürlich und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite von die Maschinendaten, wie bereits gesagt, vom Wuppertal-Institut und zum Strommix und so weiter und so fort. Da kann Jan, glaube ich, nochmal genauer sagen, wo die exakt herkamen, die Daten.
Genau, wir hatten noch Green Delta dabei. Das ist eine Nachhaltigkeitsberatung und Softwareentwickler aus Berlin. Die kennen sich eben auch mit diesen Nachhaltigkeitsdaten sehr gut aus und haben eben geeignete Quellen gefunden für diese Materialdaten, für den CAM-Footprint oder eben für den Strommix und haben da eben frei verfügbare Quellen gefunden, die wir auch benutzen konnten.
Nur weil wir jetzt schon erwähnt haben, dass man alle verschiedenen, ich sag mal, Bearbeitungsstufen und auch ob das gewaschen wird und so weiter und so fort alles eingeben kann, nur damit, weil das natürlich dann für den Anwender erstmal sehr kompliziert und umfangreich klingt, wollte ich nur einmal nicht unerwähnt lassen, dass wir natürlich dann auch an den Stellen immer ein Default einbauen können, wenn man nicht genau weiß, welche Maschine das ist, wenn man nicht genau weiß, welche Stufen waren denn alles noch davor und so weiter und so fort, dann kann man auf, ich sag mal, die Durchschnittswerte zugreifen, die wir liefern, um trotzdem eine Bewertung rauszubekommen am Ende. Das wollte ich nochmal erwähnen an der Stelle.
Da kommt dann die Nutzerfreundlichkeit ins Spiel. Ne? Ich kann das extrem granular machen. Da sieht man auch, welche Arbeit dahinter steckt, dass der Matthias dann da sitzt und Material A mit B vergleicht, um zu gucken, was für sein Unternehmen umweltfreundlicher ist. Aber ihr habt ja ein paar Sachen angerissen, in welches Detaillierungsgrad die Daten reingehen. Jetzt aber nochmal eine andere Frage. Wie sieht es denn mit der Validierung aus? Ihr habt es ja schon auf Messen getestet. Habt ihr da Feedback bekommen?
Absolut, ja. Wir haben das mitgenommen, wie gesagt, weil wir die Beschaffungsplattform sind für Recycling-Kunststoffe, haben wir natürlich jede Menge Gespräche immer wieder mit Recyclern, mit auch Kunststoffverarbeitern am Ende oder Abfallbesitzern und so weiter und so fort, haben das mitgenommen auf verschiedene Messen, das Tool, und haben Feedback gesammelt. Wir hatten auch einen Online-Workshop dazu, also verschiedene Formate. Und ja, das Feedback war durchweg positiv, vor allem was die Schnelligkeit und auch die Übersichtlichkeit des Ergebnisses angeht, also dass man relativ schnell zum Ergebnis kommt und das auch gut interpretieren kann an sich. Es wurden dann natürlich, weil es eben so ein vielschichtiges, großes Thema ist, immer wieder angemerkt, ja, also kann sein, dass ich jetzt die Daten gar nicht habe, weiß ich nicht genau, auf was ich mich da verlassen kann und auf was nicht und so. Das ist aber so ein generelles Thema, das können wir natürlich mit dem Tool nicht 100% lösen, wie die Input-Daten vom Anwender jeweils dann kommen. Es ist aber eigentlich ganz gut, in den Gesprächen haben wir das dann auch immer wieder gemerkt, weil die Leute einfach zum Nachdenken dann auch oft angeregt werden. Ach so, diese ganzen Prozessschritte gibt es tatsächlich auch. Ja, stimmt. Müssten wir mal drüber nachdenken. Was können wir da noch drehen? Was können wir da noch machen? Oder im Gegenteil dazu dann auch gesagt haben, ah, okay, so groß ist der Einfluss von Prozess XY. Wir haben gedacht, zum Beispiel der Transport, ob wir jetzt Schiene oder Straße oder Wasser machen, wie auch immer, wäre ein viel größerer Einfluss im Vergleich dazu, ist es aber offensichtlich nicht. Dann wird darauf dann nochmal eher geschaut, also dass dann der Fokus verschoben wird, der Anwender einfach auf, wo es tatsächlich die größeren Hebel gibt. Jetzt bin ich schon wieder abgedriftet in der Auswertung.
Ja, nee, aber da finde ich es interessant. Gab es irgendwie so Faktoren, die rausstechen, wo du sagst, da habe ich jetzt in meinem Material den größten Impact? Gibt es da den einen oder die zwei oder ist es tatsächlich so vielschichtig, dass man es nicht pauschal sagen kann? Also Transport ist überraschend wenig, kam raus?
Zumindest weniger als erwartet bei den meisten, ja. Klar, der Strommix, die Energie, die man reinsteckt über den ganzen Prozess, hat natürlich einen riesen Einfluss und die Effizienz der einzelnen Prozessschritte einfach. Also es gibt natürlich, ich sag mal, technologisch fortschrittlichere Arten und Weisen, das Ganze zu behandeln, und dann kann man das auch energiesparsamer machen und so weiter und so fort. Dementsprechend da ist in jedem Schritt eigentlich viel zu holen. Der größte Hebel allerdings natürlich, und das ist uns allen klar, ist immer noch einfach die, wenn man das Input-Material recyceltes Material nutzt anstatt neuem Material, natürlich hat man dann einen besseren CO2-Footprint. Aber selbst das muss man manchen Leuten erstmal noch ausbuchstabieren. Von daher ist es gar nicht so verkehrt, dass man das damit tut.
Jan, Frage in deine Richtung. Du hast ja vorhin erwähnt, du bist ja schon seit 9 Jahren am SKZ und demnach also ja auch schon in vielen Projekten und Ähnlichem drin gewesen. Was wirst du denn sagen, was waren denn so die größten Hindernisse oder, ich mag das Wort Schwierigkeiten nie so oft, die größten Herausforderungen in dem Projekt?
Es lässt sich für das Projekt, glaube ich, relativ einfach beantworten. Das sind wirklich die Daten gewesen. Also die Daten zusammenzubekommen, ausreichend viele in einer guten Qualität, sodass wir die für unsere Zwecke dann nutzen könnten. Wir haben ja verschiedene Datenquellen, verschiedene Arten von Daten, die wir miteinander in Verbindung bringen und da auf allen Ebenen ein einheitliches Level an Datenqualität und an Menge zu bekommen, das war eine große Schwierigkeit. Aber ich glaube, wir haben ein ganz gutes Ergebnis am Ende erreicht.
Die Zuhörer sehen es jetzt gerade nicht, aber Max nickt zustimmend. Also dementsprechend, ich würde sagen, auch von der Seite von Surplus, Ergebnis durchaus sehr zufriedenstellend, Max.
Auf alle Fälle, ja. Wir sehen das auch an den Klicks auf der Website. Wir haben das Ergebnis, also das Tool selbst, an die Listings angehängt auf unserem Marktplatz. Also jedes Rezyklat-Listing, jedes Abfall-Listing hat das Tool am Ende angehängt. Und das wird tatsächlich genutzt. Also dementsprechend scheint es ja auf gute Resonanz zu stoßen, würde ich mal behaupten. Und auch ohne, dass wir das direkt den Leuten unter die Nase halten auf einer Messe. Das funktioniert und das Ergebnis an sich ist sehr zufriedenstellend. Ja, es, wie Jan schon angesprochen hat, gerade die Datenbasis ist einfach super ein schwieriges Thema, auch was Preise angeht, weil wir müssen uns natürlich darauf verlassen, dass das, was die Leute uns angeben, einfach dann tatsächlich auch die Endpreise sind. Viele Fälle wird das natürlich dann nachverhandelt oder werden einfach nur, ich sag mal, Dummy-Preise angegeben, die dann, wenn man tatsächlich dann nachfragt, überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen, sondern einfach nur mal, damit was ausgefüllt ist, damit was dasteht, angegeben werden. Dementsprechend ist es natürlich schwierig, da, ich sag mal, belastbare Daten zu bekommen, leider. Aber wir haben, wie Jan schon erwähnt hat, glaube ich, eine ganz gute Basis aufgebaut.
Jetzt habe ich ja versprochen, Matthias, dass wir ein paar Fäden aus alten Folgen aufnehmen. Und in Folge 67... da hatten wir das Projekt Copper. Was haben die miteinander zu tun, Jan? Da gibt es ja einen Zusammenhang, richtig?
Da gibt es schon, glaube ich, einen ganz schönen Zusammenhang, ja. Abgesehen davon, dass meine Bürokollegin Sophia das Projekt leitet. Genau, aber da geht es ja um einen digitalen Produktpass und um Informationen eben auch zu den Materialien, auch aus ökologischer Sicht. Und genau das ist halt die Stelle, wo wir dann auch unterstützen können und sagen können, wir haben jetzt ein Tool, mit dem man eben auf einfache Weise solche Informationen ermitteln kann. Und dann kann man die eben über den Produktpass in Copper auch weitergeben. Mhm. Ich glaube, da gibt es eine sehr schöne Verbindung.
Genau zu dem Thema, das wir eben angesprochen hatten eben auch. Also dass über einen digitalen Produktpass Klarheit über die Daten besteht dann am Ende. Und eben auch die Datenerfassung entlang des Wertstoffstroms erfasst werden können oder gemacht werden kann. Und auch aktualisiert und so weiter und so fort, dass wir immer auf die besten Daten zugreifen können. Genau das ist ja das Ziel dieses Produktpasses.
Heißt, man könnte sagen, das Projekt Copper als auch Cyclops, und by the way, ich finde die Namen bei uns immer sehr schön gewählt für Projekte, also das muss ich gleich mal sagen, ich glaube, das kommt immer sehr gut an. Es gibt die schönsten Projektnamen bei uns, sollte man sich mal auf der SKZ-Website mal durchklicken. Ich glaube, die beiden Projekte haben auch unheimlich viel Potenzial, eben genau für diesen digitalen Produktpass. Oder sehe ich das falsch? Frage an euch beide gerichtet.
Gerade, also der digitale Produktpass wird ja sehr viel diskutiert. Ob man es dann digitalen Materialpass oder Produktpass oder es gibt verschiedenste Namen dafür, ob man es so nennt oder anders. Aber ja, weil, wie gesagt, wir können so viele Auswertungstools, wie wir wollen, aufbauen und Hilfestellungen und automatisierte, was auch immer, von mir aus auch künstliche Intelligenz draufbauen wollen. Solange die Daten nicht da sind, bringt uns das alles nicht so wirklich viel. Und genau dafür ist ja eben das da, also dass wir mit dem Produktpass diese Daten sammeln und aufbauen. Und das hat ein großes Potenzial, weil ich habe das Gefühl, es gibt ja noch nicht den Produktpass, der jetzt wirklich funktioniert. Man spricht jetzt auch über einen Batteriepass, ne, und so weiter und so fort in verschiedenen anderen Branchen. Wir haben auch einen Gebäudepass, habe ich da letztens erstmal nochmal angeschaut, was da alles drinsteht. Und so richtig umfangreich angewendet ist es bei Kunststoff eben noch nicht. Und wenn das kommt, das wäre schon nochmal ein Knaller, ja.
Jan, Ergänzungen von deiner Seite noch?
Ich glaube, Max hat das schon gut wiedergegeben. Ich glaube, dass da schon sehr viel Potenzial drin steht, einfach die Informationsweitergabe über die Wertschöpfungskette sicherzustellen, um dann eben auch an jeder Stelle die Informationen zu haben, die man braucht. Also denn natürlich ist es wichtig, dass der Konsument die Infos über das Produkt bekommt, die er braucht, was ist da drin. Aber auch derjenige, der das dann später vielleicht recycelt, dass der irgendwelche Informationen noch bekommt, damit der eben das Beste da rausholen kann. Und dann wiederum derjenige, der das Rezyklat einsetzt, damit er die Infos kriegt, eben welche ökologische Performance steckt dahinter und welche Materialeigenschaften stecken dahinter. Das sind ja ganz grundlegende Sachen, die einfach dazu führen, dass wir insgesamt eine bessere Kreislaufwirtschaft haben.
Alex, du hast ja vom Fädenspinnen auf alte Folgen gesprochen. Und wenn ich jetzt so bei euch beiden auch in den Zwischentönen lese, dann merkt man aber auch, es gibt noch die ein oder andere Hemmnis im Rezyklatmarkt. Und Alex, wenn du dich erinnerst, das haben wir durchaus schon in vielen unserer vergangenen Folgen gehört, dass Unternehmen, Personen, Produktionsbetriebe wirklich ein Interesse haben, mit Rezyklaten zu arbeiten, aber irgendwas hemmt.
Ja, ich habe mir auch extra vom Vorgespräch aufgeschrieben, da hat nämlich der Jan gesagt, Cyclops ist ein Zahn im Getriebe, um die Hemmnisse im Rezyklatmarkt abzubauen. Das Zitat trifft dich leider wieder, lieber Jan. Daher mal die Frage an euch beide, was genau fehlt denn noch, damit das Getriebe jetzt noch richtig losläuft?
Ich glaube, was wir auf jeden Fall an vielen Stellen noch brauchen, ist eine Art Standardisierung, dass man eben genauer weiß, wovon man spricht und die Infos, die man kriegt, dass man auch weiß, die sind belastbar. Damit kann ich was anfangen. Die sind ordentlich ermittelt. Das kann eben sich jetzt auf Materialinformationen beziehen, dass ich da eben einen Satz an relevanten Informationen kriege. Da gibt es ja jetzt eine schöne DIN-Spec, also einen Standard, der eben Qualitätslevels beschreibt, welche Informationen weiterzugeben sind. Dass das einfach noch weiter Anwendung findet, glaube ich, ist wichtig und dass das noch weiter entwickelt wird. Jetzt, wenn man auf die ökologische Seite schaut, haben wir ja in Cyclops jetzt eine Bewertung entwickelt. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht, aber da ist eben auch wichtig, sich irgendwie auf einen Standard zu einigen. Wie berechnet man jetzt so einen Carbon Footprint eigentlich? Was berücksichtigt man, was nicht? Wie rechnet man? Welche Daten braucht man? Solche Dinge. Da kann Cyclops jetzt, glaube ich, eine gute Vorlage sein, um daraus vielleicht einen Standard zu entwickeln, den es im Moment eben noch nicht gibt.
Absolut, ja. Also das Thema Standardisierung ist ein Riesenthema dazu, ja. Und Jan hat es schon angesprochen, da sind wir auch dabei, auch mit Surplus und anderen Partnern. Und die Nachfolgedienst-Spec, die 91481, die wir Mitte Dezember letztes Jahr dann auf den Weg gebracht haben, die beide Standards festlegen, einmal ganz allgemein die erste und die zweite konzentriert sich dann auf Polyamidbasis und so weiter, aber ne, also im Allgemeinen, welche Daten brauche ich, um Rezyklat zu handeln? Welche Informationen brauche ich, damit der Käufer und der Verkäufer wissen, worüber sie sprechen? Genau. Weil das zielt alles auf die Richtung Qualitätssicherung im Material selbst, weil gerade im Rezyklat die Materialqualität noch stark schwankt. Liegt an verschiedenen Faktoren, Inputströme, verschiedene Bearbeitungsstufen oder auch Technologieniveaus der einzelnen Recycler und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt resultiert es dann in Mehrkosten für den Käufer hauptsächlich. Also der Preis fürs Rezyklat ist ja nicht nur der Preis selbst, sondern auch die Weiterverarbeitung, also den Aufwand, den ich machen muss damit, um da wirklich neue Produkte rauszubekommen. Und dementsprechend, das ist das eigentliche auf dem Markt, wenn man hinschaut, das Kernproblem, dass Neuware ebenso stabil ist in der Qualität und auch im Preis einfach, also viel günstiger ist als Rezyklat. Und in die Richtung den Preis so zu senken, weil am Ende ist es leider so, dass ich ist auch komplett nachvollziehbar, die Käufer natürlich das Produkt nehmen, wo sie wissen, was sie bekommen und wo sie auch wissen, okay, das ist preislich einfach das, was ich mir leisten kann am Ende. Und was ich dann natürlich dementsprechend auswähle. Und dadurch den Rezyklatpreis zu senken, Stabilisierung der Qualität, Klarheit über die Inhaltsstoffe und so weiter und so fort, da geht eben der Standard hin, die Standardisierung, wie Jan ganz richtig angesprochen hat, genau. Das ist so für uns auch, weil wir eben mitten in diesem Markt sind, das Kernproblem, einfach immer noch der Preis, leider.
Jetzt sind wir in Deutschland ja im Land der Dichter, Denker und Regularien. Auf das Thema lasse ich Alex gleich nochmal eingehen. Meine Frage wäre aber vorher noch, gibt es denn eigentlich schon Folgeprojekte? Also gibt es dann Cyclops 2 oder Cyclops ist für mich immer so Zyklop-mäßig, der mit dem einen Auge kriegt der jetzt noch ein zweites, so. Mit dem zweiten sieht man besser, nach dem Motto, was ist geplant, holt uns ein Stück weit ab.
Ja, wir haben ja schon ganz viele Themen auch angesprochen, wo noch Baustellen sind, wo man noch viel machen muss, damit das Getriebe noch besser läuft. Und es ist ganz klar, dass wir da natürlich auch diese Themen weiter in Projekten verfolgen. Da gibt es eine ganze Reihe, die entweder das Thema Carbon Footprint stärker fokussieren oder stärker das Thema Informationsweitergabe in der Lieferkette oder eben auch stärker Kompetenzaufbau bei den Unternehmen, um eben Rezyklate einzusetzen. Da kommen eine ganze Reihe von Projekten oder laufen schon.
Genau. Max, bei euch, bei Surplus auch?
Ja, wir sind auch in weiteren Projekten parallel auch beteiligt und sehen aber auch gerade aus dem Cyclops-Projekt heraus, dass da einfach gerade besonders für uns der digitale Produktpass ist so ein Thema, das wir weitertragen müssen, das wir weitertreiben wollen. Und wenn es da dann natürlich auch Zusammenarbeit mit dem SKZ sich ergibt, logischerweise, warum denn nicht, können wir natürlich tun. Also zum Beispiel auch in so einem letzten Standard, den ich erwähnt habe, haben wir schon so ein kleines Konzept auf den Weg gebracht für einen Produktpass, wie wir uns den vorstellen könnten. Der ist natürlich jetzt noch nicht in der Tiefe ausgefeilt, ne? Sonst wäre der schon, wäre die News, glaube ich, schon ein bisschen größer. Zum Beispiel wird das jetzt auch der Vorgängerstandard wurde vom VDA für die Automobilindustrie übernommen und so das immer weiter auf den Weg zu bringen, also zum Beispiel ne, die Standardisierung, die digitale Produktpässe und so weiter. Und wenn wir das aus Forschungsprojekten rausziehen können, diese Ergebnisse, zusammen mit dem SKZ, optimalerweise, wäre natürlich super. Also warum nicht?
Sehr cool. Jetzt hat der Matthias, ganz ohne den Passierschein A38 vorher auszufüllen, noch eine Frage reingeschoben. Und ich weiß, worauf er raus will. Es werden ja jetzt, mal gucken, wie weit wir sind, bis wir die Folge ausstrahlen. Dann kommt ein Hinweis in die Shownotes. Aber es gibt ja ein paar so Regularien am Horizont, wie die Packaging Waste Regulation und die End-of-Life Directive. Wie seht ihr das? Wird sich der Recyclingbedarf in Zukunft dadurch stark erhöhen?
Also, wenn das so kommt, wie Sie das vorschlagen, definitiv, ja. Wie man das halt so kennt, bei Regularien wird das alles ein bisschen verweichlicht und verwaschen und so durch den Prozess, aber prinzipiell, wenn man sich jetzt zum Beispiel nur die Packaging Waste Regulation anschaut, es geht hier nur um Verpackungen, Kunststoffverpackungen auf dem Markt, generell, also andere Verpackungen auch, aber erstmal nur Verpackungen aufs Kunststoff, werden ab 2030 feste Rezyklatquoten vorgeschrieben. Die steigern sich dann stufenweise 2030, 2040, 50 und so weiter. Von wirklich nicht zu verachtenden Prozentsätzen, zweistelligen, also das sind dann Zahlen von, keine Ahnung, manchmal redet man über 10%, je nachdem, was man spricht, manchmal sind es dann 25-30-40-50%, also je nachdem, wo man ist. Und das wird den Bedarf natürlich um einiges steigern, wenn wir schauen, wo wir heute sind, wo wir definitiv noch nicht an der Stelle angekommen sind, gerade bei Verpackungen auch. Zusätzlich, du hast es schon angesprochen, die End-of-Life-Directive, da geht es nur um Fahrzeuge, also um Kfz, LKWs, PKWs, aber auch um Motorräder und so weiter und so fort, wo sie jetzt auch beschlossen haben, also zumindest in dem Vorschlag drin haben, dass mindestens 25% aller eingesetzten Kunststoffe in diesem Bereich rezyklat sein müssen und davon wiederum 25% von den alten Autos, also aus dem Closed Loop quasi, aus dem eigenen Kreislauf.
Das würde was, den Wert von meiner alten Mühle deutlich erhöhen.
Ja, ja, absolut. genau, und das sind auch Zahlen, die sind so heute definitiv noch nicht erreicht. Klar, alle Firmen versuchen da so viel wie möglich einzusetzen, wie es halt geht und mit den Hindernissen, über die wir schon gesprochen haben. Was super ist, es gibt da noch ganz viele andere Regeln. Ne? Also zum Beispiel, wenn man nach Indien schaut, die haben auch ganz andere Regulatorik mittlerweile. Oder wenn man Eco-Design Directive schaut, die jetzt auch noch weiterentwickelt wird, die kommt eigentlich aus dem Energiesektor, schwappt jetzt aber rüber auch Richtung Kunststoffe und alles mögliche andere. Also ganz, ganz viele Leute schauen auf jetzt diesen Rezyklatanteil in den Produkten, was toll ist. Also ich meine, das ist ja im Endeffekt genau das, was wir brauchen, dass wir hier fixe Regeln haben. Hoffen wir einfach, dass die, ich sag mal, stichfest und zielgerichtet sind am Ende. Wir haben jetzt erst vor kurzem im Dezember über Plastiksteuer viel geredet, die jetzt eingeführt werden soll. Ähnliches Thema, großartige Chance, kann sehr gut werden, wenn es richtig gesteuert und richtig angesetzt wird.
Jan, wie ist denn deine Meinung zu diesen Regularien und damit verbunden auch die Frage, wie weit, wenn sich die Quoten so erhöhen, wie weit her ist es denn dann mit ausreichender Qualität, die wir überhaupt zur Verfügung haben?
Also ich glaube, es ist sehr gut, dass sich die Regulierung in die Richtung bewegt. Da wird einfach jetzt ganz viel Aufmerksamkeit auf das Thema Recycling und Rezyklateinsatz schon mal gelenkt. Das ist an sich eine gute Sache. Und ich glaube, dass dadurch auch ein Druck einfach entsteht in der Industrie, auch wenn die Regulierung vielleicht erst entsteht, jetzt sich schon damit zu beschäftigen und sich damit da aufzustellen, damit man dann, wenn die kommt, einfach den Anforderungen auch gerecht werden kann. Das Thema Rezyklatqualität ist natürlich ein ganz wichtiges, aber da entsteht jetzt einfach auch ein Druck, Recyclingverfahren zu verbessern, aus den Abfällen noch mehr rauszuholen, damit man eben diese Mengen in den ausreichenden Qualitäten erreichen kann. Also das ist eine große Herausforderung, da sind noch einige Schritte zu gehen, wenn wir dann wirklich im Automobil so viel Rezyklat drin haben wollen und eben auch in Lebensmittelanwendungen dann irgendwann das Rezyklat drin haben wollen. Da muss einfach technologisch noch einiges passieren, aber da werden jetzt die Weichen dafür gestellt und ich hoffe, dass da jetzt eben auch die richtigen Entwicklungen dann angestoßen werden.
Was du gerade angesprochen hast Richtung Lebensmitteleinsatz und so weiter, ist ja auch eine Riesendiskussion gerade, chemisches gegen mechanisches Recycling, ne? Wo sind die Grenzen, wo fängt das eine, aber wo sollte das eine Zugriff haben, das andere nicht, was sollen wir fördern, in welche Richtung und so weiter und so fort. Sehr spannendes Thema, weil natürlich, wenn man sich nur den Prozess zum Beispiel anschaut von chemischem Recycling, wenn sich das weiterentwickelt und die Versprechen hält, die es im Moment aufzeigt, so, dann ist das natürlich eine sehr interessante Variante, hochwertiges Rezyklat irgendwo herzustellen zu können, auch für solche Anwendungen wie Medizin und Lebensmittel und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite darf man nie aus den Augen verlieren, wie viel Energie dafür aufgewendet werden muss und wie viel CO2-Emissionen damit verbunden sind und so weiter und so fort. Dementsprechend, ja, muss man genau ausloten. Möchte ich jetzt wirklich auf Teufel komm raus quasi, also so einen Prozess anstoßen? Oder ist es dann am Ende nicht günstiger, wir nehmen dann vielleicht für diese Anwendungen immer noch doch noch Neuware und so weiter und so fort. Also man muss das ganzheitlich betrachten und hoffe, dass das getan wird.
Da kann Cyclops ja einen Beitrag leisten, ne, wenn die Daten da gut aufgeschlüsselt sind, weil so ein Energiebedarf würde eingehen. Aber die Gefahr, die du angesprochen hast, ist natürlich da, dass dann so Schildbürgerstreiche entstehen, dass nur um eine Quote zu erfüllen eigentlich was gemacht wird, was unterm Strich viel umweltschädlicher als nützlich ist.
Absolut, ja, richtig. Und da geht es ja dann auch schon so um Details. Ich bin, wenn man die Diskussion verfolgt, finde ich es immer spannend, wie schnell sich in Details festgehangen wird. Also dann reden sie über ganz viel über Massenbilanzierung. Klar, es ist ein interessanter und wichtiger Part, also wie man eigentlich berechnet, wie viel Rezyklatanteil an dem Endprodukt eigentlich wirklich echtes Rezyklat war vorher. oder echtes Recyclingmaterial und so weiter. Dabei müsste man erstmal über den kompletten Prozess sprechen, also wie effektiv ist das insgesamt, bevor man überlegt, wie viel ist denn am Endprodukt wirklich recycelt und nicht und so weiter und so fort. Also ja, sehr spannende Diskussion, die gerade sehr heiß läuft. Kann man gerne mitverfolgen.
Kommen wir auch schon, ihr beiden, mit Blick auf die Uhr, zur letzten Frage dieses Podcasts. Und die Frage bleibt wie immer gleich. Was ist euer Wunsch für die Zukunft des Unternehmens, der Kunststoffbranche, für euch selbst? Was erwartet ihr euch? Immer gerne frei weg von der Leber. Max, du bist der Gast. Wir fangen mit dir an. Also der externe Gast außerhalb des SKZ. Deshalb bist du an.
Ich wünsche mir für den Rezyklatmarkt, dass wir mehr Offenheit und Klarheit haben, wenn wir miteinander sprechen, damit wir die ganzen Themen, die wir gerade angesprochen haben, gemeinsam überwinden können. Ich weiß, dass da viel im Weg steht im Sinne von Geschäftsgeheimnisse und Preise und was auch immer und so fort. Aber im Endeffekt ist es ein Paradigmenwechsel, den wir brauchen, dass wir gemeinsam, also man muss umdenken, dass wir gemeinsam hier dieses Problem lösen. Und wenn wir da einmal drüber sind, über den Punkt, über diesen Kipppunkt, können wir eigentlich nur alle davon profitieren am Ende. Wenn man sich einstellt darauf, wenn man sich umstellt, ist man auf der Gewinnerseite. Wenn man beharrt auf dem, was man die ganze Zeit getan hat in seinen alten Geschäftsmodellen, wird man wahrscheinlich nicht auf der Gewinnerseite bleiben.
Jan, wie schaut es bei dir aus? Dein Wunsch für die Zukunft?
Ja, bezogen auf das Projekt und unsere Ergebnisse wünsche ich mir natürlich, dass das ein großes Interesse weiterhin findet und viel genutzt wird und auch sich schön weiterentwickelt und vielleicht auch eine Keimzelle ist noch für ein noch größeres System, wo CO2-Bilanzen oder andere ökologische Informationen von den Rezyklaten drinstecken, wo man die sich holen kann und Informationen eben weitergegeben werden. Und für die Branche an sich wäre mein großer Wunsch, dass wir es schaffen, dass der Rezyklateinsatz irgendwann das neue Normal ist und dass man dann eben nicht mehr groß überlegt, nehme ich jetzt Rezyklat oder nicht, sondern ich muss mir überlegen, warum setze ich jetzt eigentlich noch Neuware ein? Ist das gerechtfertigt? Also, dass man eher den Spieß so ein bisschen umgedreht bekommt. Das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, das würde der Branche an sich auch eine gute Zukunftsperspektive und eine gute Daseinsberechtigung danach geben.
Alex, können wir nur beides so unterschreiben, würde ich sagen.
Ja, wie immer, gute Wünsche.
Sehr schön. An euch beide, Max und Jan, vielen herzlichen Dank vor allem für eure Zeit zum einen, aber auch wirklich für die interessanten Insights, nicht nur ins Projekt Cyclops, sondern auch wirklich in das ganze Thema Rezyklatmarkt. Welche Entwicklungen gibt es da aktuell? Wohin gehen diese Entwicklungen und die Diskussionen? Es war eine sehr spannende Folge. Vielen Dank an euch beide für eure Zeit.
Danke für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut.
Danke euch.
Ja, Alex und uns beiden. Uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins.
Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung.
Alex, woraus ist eigentlich ein Schwamm?
Wie in fast jeder unserer Abschlussfragen kommt es natürlich ganz darauf an. Tatsächlich gibt es Naturschwämme. Und die haben ein sogenanntes Spongin-Skelett, heißt wirklich so. Das ist dann von bestimmten Hornkieselschwämmen und das ist dann der gängige Naturschwamm. Holt man die dann aus dem Meer, sehen sie aber noch nicht wie die Schwämme aus, die wir kennen, sondern wie beim Menschen ist das Skelett natürlich von Gewebe umgeben und muss ausgewaschen und ausgeknetet werden, um dann eben den traditionellen Schwamm zu erhalten. Alternativ kann man die aber auch künstlich fertigen.
Richtig, zum Beispiel aus Polyurethanschaum nämlich. Man kennt das am ehesten vom haushaltsüblichen Spülschwamm. Vorteil, die lebenden Schwämme bleiben im Meer, niemand muss tief tauchen und die großen Stückzahlen sind natürlich leicht realisierbar. Und Alex, du als Familienvater weißt natürlich, wer ist der berühmteste Schwamm im ganzen Ozean?
Das ist SpongeBob. Der hat auch ein Spongin-Skelett. Da schließt sich der Namenskreis, ne?
Genau so ist es. Und genau darauf wollte ich auch raus. Ich sehe schon, wir verstehen uns wie immer blind. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias.
Und der Alex.
Wir hören uns.